Sommer, Sonne, sowas von besonders. Jetzt die coolen Mercedes-Benz Sommerhits entdecken. Über 4000 attraktive Vorführ- und Geschäftswagen aus unserem Bestand. Von A-Klasse bis V-Klasse, von Cabriolet bis SUV. Alle kurzfristig verfügbar, alle zu Top-Konditionen, alle für Sie bereit. Sommer, Sonne, Sommerhits. Nur bei Ihrer Mercedes-Benz-Niederlassung vor Ort.
Wie weit ist es eigentlich bis zur Fahne?
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Naja, bis zur Fahne ist es immer genauso weit, wie weit ich schlage. Zumindest bilde ich mir das immer ein. Herzlich willkommen zu Grün und saftig, eurem Lieblings-Golf-Podcast zusammen mit eurer Lieblings-Golf-Zeitschrift. So können wir das ja fast schon behaupten. Golf and Style. Die neue Ausgabe ist in den letzten Zügen, wird demnächst bei euch im Club ausliegen. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Und einen kleinen Vorgeschmack, was wir da so berichten, den haben wir in dieser Ausgabe von Grün und saftig natürlich auch. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns abonniert. Es werden immer mehr, muss ich ehrlicher sagen. Und wir haben tolle Reaktionen. Reaktionen selbstverständlich auch immer an uns, an hallo@golfandstyle.de. Schreibt uns einfach, was euch auf dem Herzen liegt. Schreibt uns, was ihr für Fragen an uns habt. Und wir werden natürlich das Beste daraus machen. Heute sind wir im Team. Sven Hanft ist dabei. Hallo, ja. Svenny.
Moin, moin.
Natürlich, in bewährter Form, Julius Allzeit.
Grüße euch aus Stuttgart.
Und dann ist unsere Lieblingskollegin, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich Claudia Allzeit, ist heute auch bei uns. Hallo, liebe Claudia.
Hallihallo aus Hamburg.
Du hast eine sehr erfrischende Gesichtsfarbe. Das liegt daran, dass du gerade in Rom gewesen bist.
Richtig, ich war nicht direkt in Rom. Ich war 2 Autostunden von Rom entfernt. Ich war in der Toskana und habe dort ein wunderbares Golfresort besucht.
Und darüber wirst du uns gleich ein bisschen was erzählen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Danke, Claudi, dass du heute Abend bei uns sein wirst. Ja, heute Abend ist übrigens tatsächlich richtig. Es ist jetzt genau 20.34 Uhr am Sonntagabend, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Sven, kannst du bitte mal gucken, wie sieht's denn aus bei Matti Schmidt momentan?
Matti Schmidt ist geteilter 29. Er kämpft sich so ein bisschen durch die Runde, würde ich sagen. Also er liegt jetzt auf der 15, er ist auf der 15, er liegt ein über Par für den Tag, 3 unter fürs Turnier. Verbessert sich dadurch, wenn er das Ergebnis hält, verbessert er sich um 6 Plätze im FedEx Race. Ja, finde ich, ist okay, weil irgendwie hat es ja anscheinend bei ihm Klick gemacht, nachdem er die ersten 6 Turniere bei allen am Cut gescheitert ist, scheint es ja jetzt irgendwie, der März scheint jetzt sein Monat zu sein.
Es ist auf jeden Fall wieder spannend mit Stefan Jäger und Matti Schmidt, haben wir 2 heiße Eisen bei der PGA-Tour drin, jetzt wo Matti sich auch da richtig reingefuchst hat, also es macht schon richtig Spaß, das zu verfolgen. Bei den Frauen haben wir auch wirklich viele heiße Eisen mit im Feuer, wenn man das so sagen kann. LPGA-Tour, Julius, wie steht es da momentan? Isa Gapsa hat mitgespielt und den Cut geschafft und Alexandra Försterling, erstes Turnier auf der LPGA-Tour.
Richtig, genau. Isi Gapsa ist schon durch mit ihrer 4. Runde in Kalifornien, liegt auf dem geteilten 35. Platz. Heute eine 2 über insgesamt, even par. Alexandra Försterling, ein Schlag dahinter, 1 über par für die Runde, 2 über par. Hat aber gerade eine schöne Birdie-Serie hingelegt, lag schon schlechter an dem Tag. Und ja, für ihr erstes Turnier auf der LPGA-Tour wirklich erstmal sehr beachtlich, da überhaupt zu cutten, weil die Namen, die da mitspielen, sind schon ziemlich große.
Nämlich?
Ja, zum Beispiel eine Nelly Korda spielt da mit. Und auch wenn du jetzt mal guckst, wer an dem Cut gescheitert ist, ne, das sind durch die Bank alles Solheim-Cup-Spielerinnen. Megan Kang zum Beispiel, Anna Nordqvist, Emily, Christine Pedersen. Also da sind schon sehr große Namen dabei.
Und Sophia Popov und Caroline Masson.
Ja, auch Olivia Cohen ist am Cut gescheitert, Polly Mack auch, Aline Krauter, also aus deutscher Sicht eigentlich eher nicht so ein erfolgreiches Turnier, aber wenn man mal auf Alex guckt, ich finde das immer beeindruckend, weil sowas die, weiß ich nicht, ist jetzt geschätzt, ne, aber was hat die an Profiturnieren gespielt? 30 wahrscheinlich bisher in ihrer Karriere, hat davon 3 gewonnen und gefühlt bei jedem bis auf 2 oder so gecuttet, also das ist schon wirklich stark. Und
ich finde auch bei Sofia Popov und Caro Masson muss man auch erwähnen, die sind ja gerade erst wieder auf die Tour zurückgekommen, gerade frisch Mama beide geworden. Genau. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, ne? Also wenn du nachts, ich habe da auch ein Interview gelesen mit den beiden, also wenn du nachts dann wach wirst, weil die Kleine bei Caro oder der Kleine bei Sofia ein bisschen rumplärt, das ist ja, das ist der Fitness nicht unbedingt zuträglich. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt eine Zeit lang keinen Golfschläger in die Hand genommen hast, und da muss man sich erst wieder reinfuchsen. Und ich weiß gar nicht, die beiden haben dann auch angedeutet, man müsste vielleicht ein bisschen mehr für die Mütter tun auf der LPGA-Tour, natürlich auch auf der Ladies European-Tour oder für die Mädels, für die Frauen, die halt Profispielerinnen sind und Mutter werden wollen, dass man da, ja mein Gott, wie wär's denn mit einem Kindergarten oder sowas in der Richtung?
Ich habe das, glaube ich, das gleiche Interview gelesen wie du. Und ich habe das zwischen den Zeilen auch so rausgelesen, dass sie eigentlich jetzt so eine Art Club gründen wollen, wo sich so die Mütter auf der Tour zusammentun, um, ich glaube, so eine Kinderbetreuung und ich sag mal, ob die jetzt noch im Kindergartenalter sind oder auch der ein oder andere schon zur Schule geht, dass man sich da, glaube ich, ja, positioniert und aufstellt, damit man, damit zumindest während der Turnierwoche, dass sie da gut organisiert sind. Finde ich eine super Idee. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, war es das erste Turnier jetzt von Caro Masson wieder. Und ich finde, da muss ich ehrlich sagen, 75, 73 im allerersten Turnier. Sie hat ein Jahr lang, wirklich ein ganzes Jahr lang keinen Schläger in der Hand gehabt. Da muss ich sagen, finde ich diesen Einstieg finde ich ganz beachtlich.
Ja, täte mir auch mal ganz gut.
Auf jeden Fall.
Ja, einmal ein Jahr lang keinen Schläger in die Hand nehmen, das kann für den Schwung ganz gut gehen. Ne? Kann für den Schwung gut
gehen. Ich weiß nicht, in unserem Alter, glaube ich, ist das nicht förderlich, ein ganzes Jahr auszusetzen.
Ja, dann repariert sich der Rücken wieder von selber.
Ach so, ja. Okay,
aber da muss ich euch erzählen, wie gut das tatsächlich funktionieren kann mit dem Schläger nicht in die Hand nehmen. Also ich habe natürlich in der letzten Zeit ein paar Schläger mal in der Hand gehabt, aber richtig Golf gespielt, eine Runde habe ich, glaube ich, das letzte Mal im Oktober oder so bei der Martinsgans. Oder nee, das war im November dann natürlich. Und gestern war ich das erste Mal tatsächlich mal wieder 9 Löcher spielen. Und ich habe, so viel Birdies habe ich noch nie im Leben gespielt auf 9 Loch. Ich habe 3 Birdies gespielt auf 9 Loch. Allerdings habe ich trotzdem 4 übergespielt.
Naja, gut, trotzdem. Also,
schön so Doppelbogey, Birdie. Aber teilweise, meine Eisen waren heiß, muss ich sagen.
Wir wollen heute noch sprechen über die Toskana. Wir wollen heute noch sprechen über Entfernungsmesser. Ist ja ein ganz heißes Thema im Golf. Jeder hat ja inzwischen entweder so eine Uhr dabei oder ein Lasermessgerät in der Tasche. Irgendwas hat doch irgendwie jeder. Also am Rand mit den 150er Marken kommt man kaum noch aus. Und außerdem müssen wir natürlich über die DP World Tour sprechen. Also das war ja gerade mit unserem Freund Freddy, das war ja schon ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Und wer hat den Thriller heute Morgen gesehen in Singapur? Also dieses Stechen von Jasper Svensson gegen, Achtung, ich habe es mir extra in Lautschrift nochmal aufgeschrieben, Kiradech Afibarnrat.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Also dieser sympathische Mann, also wirklich, wer hat das gesehen von euch?
Ich hab's gesehen.
Ja, also ich finde, man hat gemerkt, bei dem Turnier, ne, die, ich meine, da waren 35 Grad und wahrscheinlich eine Luftfeuchtigkeit von 98% oder so in Singapur. Und man hat gemerkt, dass die Jungs an ihrem dritten extra Playoff-Loch, also nach 75 Loch Golf, platt waren. Na, also sowohl was die Nervenkonzentration anging, als auch wahrscheinlich die Kondition, weil die haben einfach dann gerade auf dem letzten und vorletzten Loch wirklich mehrere Fehler hintereinander gemacht. Ne? Gerade Kiradech Afibarnrat, böse Zungen würden behaupten, es könnte auch an seiner sportlichen Fitness vielleicht liegen, ich weiß es nicht, aber was der dann halt da am Ende gechippt hat, war natürlich auch nicht mehr besonders gut und deswegen hat sich dann Svensson durchsetzen können, aber klar, schade, weil ist wirklich ein sympathischer Typ, ich habe mich mit dem auf der European Open vor 2 Jahren, glaube ich, war das unterhalten, ist ein witziger Kerl.
Svensson oder Afibarnrat?
Nee, Afibarnrat.
Ja, der ist lustig, aber der hat ja hart zu kämpfen gehabt die letzten Jahre. Ich meine, der hat, glaube ich, die letzten beiden Saisons immer die Tourkarte verpasst und ist zweimal über die Qualifying School ist er wieder zurückgekommen. Aber gut, der hat ja jetzt heute da in Singapur so viel Geld verdient, also das nächste Jahr ist schon mal gesaved. Und Jesper Svensson ist ja eine Sensation. Ich meine, das war sein 14. Turnier auf der Tour. Und der gewinnt. Und der hatte davor aber schon dreimal jetzt einen Runner-up. Also der Typ ist ja mal ganz heiß. Ne? Also
den habe ich auch schon zweimal bei Fantasy, glaube ich, genommen. Das ist ein sehr guter, solider Spieler. Der macht immer sein Top Ten.
Na gut, dann kannst du ihn ja nicht mehr so häufig nehmen. Das ist ja ganz gut.
Also diesmal habe ich ihn leider nicht genommen, sage ich mal so. Ne? Ich hatte hier Hinnerks Freund von der Kinderschokolade und der ist leider krachend am Cut gescheitert.
Ja, Matteo Manassero hatte ich letztes Mal auch wieder dabei. 0 Punkte. Also dieses Mal war ich bei Fantasy Tour auch ganz, ganz schlecht. Jesper Svensson können wir nochmal sagen, es war auch ein bisschen höher dotiertes Event, die Porsche Open in Singapur mit 392.000 hat er mitgenommen. Euro, das ist schon gut. Giradec hatte so 250 ungefähr. Also das hat sich schon gelohnt für die Jungs. Ne?
Ja.
Für uns Deutsche, also für unsere deutschen Spieler, war es, ich sag mal, da war viel Licht, aber auch sehr viel Schatten, nämlich wenig, die den Cut geschafft haben. Einer kam durch und das war Freddy Schott. Freddy natürlich mit zwei wirklich super Auftaktrunden ganz vorne mit dabei gewesen. Also wirklich vorne mit dabei gewesen, nämlich im Leaderflight. Und dann am Moving Day. Man kann es kurz zusammenfassen. Wir haben uns ja auch unterschiedlich geschrieben währenddessen. Wir hatten so die Daumen gedrückt und dann, ja, Sven, wie hast du das erlebt? Dieses Triple Bogey, Doppel Bogey von Freddy?
Ja, also ich hatte ja schon so ein bisschen, als ihr so Freitagabend schon so oder Freitag schon so heiß gelaufen seid, als er in Führung lag, habe ich gedacht, oh Mann, du lieber nochmal die Kirche im Dorf lassen. Weil dann so der Samstag, der ist schwierig. Eigentlich ist das ja der erklärte Moving Day. Aber wo willst du als Erster noch hinmoven? Und dann, wenn du da dann Druck von hinten kriegst, da waren natürlich auch viele schlechte Schläge von ihm dabei. Ich habe einer so im Raff, der ihm wo er den Ball so ein bisschen unterschlägt, also kaum vorankommt eigentlich. Ja, das war einfach so ein echt vollgebrauchter Tag. Aber umso höher zu bewerten ist eigentlich der Sonntag. Weil da kannst du eigentlich auch sagen, verdammt, jetzt habe ich das Turnier in Sand gesetzt. Aber am Sonntag doch nochmal wieder sich zu sammeln, zurückzukommen und dann nochmal, glaube ich, eine 5 unterzuspielen, um noch wieder ein paar Plätze nach oben zu krabbeln.
22 Plätze.
Ja, 22. Am Ende wird er noch 16. Das finde ich also für so einen jungen Spieler, der 22 ist, finde ich eine mental extrem starke Leistung, sich für den Sonntag nochmal so zusammenzureißen. Einfach zu sagen, so jetzt spiele ich nochmal eine gute Runde, weil ich will ja auch im Ranking irgendwie klettern. Das fand ich echt gut von ihm. Das muss ich sagen, da ziehe ich den Hut und meine, er ist dadurch auch immerhin jetzt in die Top 100 im Race to Dubai reingerutscht. Also der Kampf am Sonntag hat sich absolut nochmal ausgezahlt für ihn.
Julius, ein Wort von dir noch. Wie hast du es gesehen?
Ich fand es sehr, sehr stark. Also viele haben wahrscheinlich, weil es ja sehr, sehr früh war durch die Zeitverschiebung, gar nicht mitbekommen, wie sein Quadruple-Bogey, sein Schneemann da auf dem Par 4 überhaupt zustande gekommen ist. Er hatte den ja irgendwie ins Rough geballert und dann von da aus ins Aus. Dann hatte er noch einen Strafschlag dadurch bekommen. Dann hat er noch einen 4-Putt hinterher gemacht. Das ist natürlich extrem bitter. Aber was Sven sagt, er reagiert halt sehr, sehr geil darauf. Wir haben schon am Anfang der Saison oder Ende letzter Saison gesagt, wir trauen Freddy einen Sieg zu, er muss nur noch diese eine fiese Runde weglassen, sag ich mal, die er immer irgendwie drin hat. Und ich bin beeindruckt, wie er das dann weggesteckt hat.
Und das Schöne ist, wir hatten natürlich auch Kontakt zu Freddy und haben mit ihm sprechen können. Und deswegen jetzt Freddy Schott bei Grün und Saftig auf dem Weg gerade Richtung Indien. Aber er hat vorher uns natürlich nochmal unsere Fragen beantwortet. Erste Frage an Freddy Schott. Erzähl mal, mit welchem Gefühl bist du im Leaderflight? Das war ja im Leaderflight am Samstag am Moving Day gestartet.
Ja, moin erstmal. Ich bin wirklich mit einem guten Gefühl in den Samstag gegangen. Ich meine, ich habe auch wirklich gut angefangen, direkt drei Birdies auf den ersten 5 gemacht, hatte eine coole Gruppe mit dem Sully und dem Richard Mansell, das war wirklich cool und wirklich durch und durch ein gutes Gefühl gehabt, den Ball gut getroffen und mich sehr auf den Tag gefreut.
Ja, der Sully, der Andy Sullivan war mit dabei im Leader Flight. Und dann Frage an Freddy, Triple und Double Boogie verhageln dir die Runde. Was geht in so einem Moment dann in dir vor und wie holst du dich nach der Runde wieder aus diesem Gefühl raus?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Moment, weil du bist in dem Moment gefangen. Dir kann da keiner raushelfen, nur du dir selbst. Klappt aber nicht immer. Und ich stand da persönlich einfach in Disbelief, weil ich halt mir dachte, wie kann das sein? Wie kannst du hier stehen, wirklich gut spielen? Ich habe wirklich einen guten Tag gehabt, gut meine Chancen genutzt, teilweise grundsolide gespielt und dann passieren da solche zwei Aussetzer, die gar nicht in die ganze Struktur und in den ganzen Tag reinpassen, in der Situation, in der ich da war. Das ist total schwierig, da cool zu bleiben, und das schaffe ich auch nicht immer. Aber nach der Runde habe ich mich erstmal ordentlich ausgekotzt bei meinem Freund und Manager Alex, Mental Coach Holger. Und da kriege ich persönlich da immer schon gut den Dampf auch wieder weg, wenn ich es einfach mal ausspreche und da gar nicht so viel drüber nachdenke, ehrlich gesagt.
Ja, das Auskotzen hat geholfen. Sonntag gab es dann die 5-Unter-Par-Runde, die dich nach vorne gebracht hat. Was nimmt Freddy Schott nach der guten vierten Runde also insgesamt mit ins nächste Turnier?
Fürs nächste Turnier nehme ich natürlich die gute Form mit. Fühle mich aktuell sehr wohl auf dem Golfplatz, habe das Gefühl, dass das alles stimmig ist. Ich score wieder gut. Ich gehe, glaube ich, mit einer ganz guten mentalen Einstellung da gerade durch. Gehe so ein bisschen durch den Prozess des Akzeptierens, was mir persönlich sehr hilft, auch in Momenten, in denen es vor allem nicht so gut läuft. Und habe natürlich schon die Message bekommen, Marcells Titel auch bitte zu verteidigen. Von daher, ja, mal schauen, wie es wird. Ich habe Bock und ich bin dabei.
Wir sind natürlich auch dabei, wir drücken die Daumen. Marcel Sieben hatte den Titel gewonnen. Marcel Sieben gehört auch zum Team, zum Management-Team von Freddy Schott. Also insofern sind die im direkten Kontakt. Und das wäre natürlich ein Ding, wenn Freddy den Titel von Marcel verteidigen würde, weil Marcel ja immer noch nach der OP so ein bisschen recovern muss. Aber ich finde hervorragende Sachen, die er da gesagt hat. Erstens, ich meine, kennt ihr das, dass du wirklich, man weiß es ja besser. Man hat es ja alles schon mal hinterher analysiert und so weiter, man weiß es ja besser. Aber in der Situation, wo du plötzlich so einen miesen Schlag machst, da ist man gefangen in dieser Situation und kommt da gar nicht erst so richtig raus. Kennt ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das unterscheidet aber dann auch oft die Profis von uns Amateuren, dass sie es dann doch irgendwie schaffen, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Also natürlich spielen die, wenn die mal so ein richtiges Kackloch hatten, wo sie ein Quadruple, Triple, Bogey, was auch immer gespielt haben, spielen sie ja oftmals danach direkt nochmal Bogey, Bogey hinterher, aber halt oft auch nicht. Und wenn, ich habe so das Gefühl, wenn bei Amateuren mal so ein grausames Loch passiert, dann ist vorbei. Dann kannst du oft sagen, die Runde ist vorbei. Da kannst du eigentlich aufhören, weil dann wird's nicht mehr besser. Dann machst du dir, viele machen sich Gedanken, fangen nur noch an, links und rechts zu hacken. Und deswegen finde ich ganz spannend, was er gesagt hat mit diesem Prozess des Akzeptierens. Weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf dem Account von der DP World Tour. Die haben jetzt ja nach den Turnieren oft diesen Yellow Room oder so, glaube ich, oder diesen Yellow Chair, wo sie die Spieler reinsetzt und von der KI Fragen stellen lassen. Und da hat er auch sehr, sehr geil reagiert, hat auch das mit dieser Akzeptanz schon gesagt und hat dann gesagt, ja, und wie verarbeitest du das? Und er meinte, ja, ich gehe heute Abend erstmal zu McDonald's und hole mir einen Double Quarter Pounder.
So, von Double Boogie zu geil. Double Quarter Pounder.
Genau. Also, ah, das ist eine gute Geschichte, die gefällt nicht gut, die gefällt
ja,
mir.
Find ich auch cool. Ja. Freddy arbeitet ja, wie gesagt, hat er erzählt, mit Holger Fischer zusammen und ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich habe mit dem tatsächlich vor ein paar Tagen telefoniert für ein Thema jetzt auch bei uns im Heft. Mit dem werden wir auch in den kommenden Wochen irgendwann im Podcast sprechen. Und Holger hat Marcel auf die Reihe gekriegt, sag ich mal, ihn wirklich aus dem Loch geholt und wieder zu einem Toursieger gemacht und arbeitet halt auch mit Freddy und Nick zusammen. Und ich glaube, das tut ihm richtig gut, weil er muss halt, er muss noch viel lernen, weil er ist noch ein junger Spieler, aber er ist jetzt an so einem Punkt angekommen, wo gerade sowas Akzeptieren wichtig ist, weil dann kann es bei ihm, glaube ich, weit nach vorne gehen.
Ja, lernen tust du ja nur durch Spielen und lernen tut man natürlich auch nur durch Erfahrung. Und eine schlechte Erfahrung muss einfach mal dazugehören, damit du halt das nächste Mal weißt, wie du damit umgehen kannst. Also ich finde, jede Erfahrung ist einfach mega. Und wenn sie mal ein Triple Boogie heißt oder Double Boogie, dann ist das halt so. Beim nächsten Mal, wenn du in der Situation bist, wirst du da anders mit umgehen.
Ja, was da passiert ist, das ist aber schon fast allen Profis passiert. Ich meine, neben Rory McIlroy, wenn ich daran denke, wie der beim Masters vor vielen Jahren irgendwo links auf der 10 lag, wo noch nie ein Spieler vorher war. Ja, das ist ein Fehlschlag. Wenn du ihn in dem Moment noch korrigieren kannst, ist gut. Aber wenn die Lage so katastrophal ist, dass du wirklich schon froh bist, wenn es am Ende ein Doppelbogey wird, dann hast du vielleicht noch zwei schlechte Putts, ja, dann ist es plötzlich ein Doppelpaar. Dass sowas kann passieren, aber das musst du dann, ein Profi muss das dann natürlich abschütteln. Bei einem Amateur kannst du immer nur sagen, hoffentlich passiert es auf der 8 oder 9, weil dann ist das Clubhaus oder der Parkplatz nicht weit. Ein Profi muss weiterspielen, der hat dann noch ein paar Löcher vor sich und das kriegst du nur über Erfahrung und ich finde das, wie das Team Sieben Schott, Bache, Rottluff, wie sie das machen und auch einen Mentalcoach haben, das ist schon, ich sag mal, der richtige Staff, das richtige Umfeld, um, ich sag mal, solche Missgeschicke klein zu halten.
Ich finde übrigens auch nochmal ganz erwähnenswert, das, was Anna, unsere neue Kollegin Anna, im letzten Podcast gesagt hat, dass das Gehirn eben das Wort nicht gar nicht kennt. Wenn du also sagst, ja, oh, jetzt bloß nicht noch den nächsten Scheißschlag, jetzt ja, bloß nicht noch da in den Teich oder bloß ja, nicht in den Bunker. Ja. Das ist das, was wir Amateure denken. Ja. Und der Profi, wenn er pfiffig ist, wenn er geschult ist, wenn er seine Erfahrung gemacht hat, der denkt dann halt, den nächsten aufs Grün, den nächsten an die Fahne. Und so kannst du dich aus so einer Situation, glaube ich, rausholen. Ja. Wir wollen gleich bei Grün und Saftig, wollen wir gleich noch über Entfernungsmesser sprechen. Und wir wollen euch in die Toskana entführen. Aber vorher ein kleiner Hinweis. Und damit kommen wir jetzt in wärmere Gefilde. Also der Frühling ist ja, gut, jetzt ist gerade dunkel draußen. Man sieht nicht viel vom Frühling, logischerweise. Aber es ist ja auch so ein eher nicht so ein doller Tag gewesen. Die Wetteraussichten Richtung Ostern sind auch nicht so ganz berühmt, muss man ehrlich sagen. Also warum denn nicht mal in den Süden fahren? Und da muss es ja nicht unbedingt Mallorca sein. Es kann, aber es muss nicht. Es muss nicht die Türkei sein. Wie wär's denn mal mit Bella Italia? Unsere liebe Kollegin Claudia Allzeit kommt gerade wieder, sieht noch gebräunt aus. Sie war in der Nähe von Rom. Terme de Saturnia, Toskana, das sind so die Themen, die ich jetzt einfach schon mal so hineinwerfe. Claudia, erzähl uns, was war das für eine Reise, wo du gewesen bist und vor allen Dingen, wo genau bist du gewesen?
Ja, also bevor ich das mache, würde ich gerne nochmal zu eurem letzten Thema zurückkommen, Erwartungshaltung. Ich hatte gestern auf dem Platz nur die Erwartungshaltung, dass es endlich aufhört zu hageln, weil ich habe so schön in der Toskana bei angenehmer Wärme gespielt, richtig gut gespielt, obwohl ich fast ein halbes Jahr keine Schläger in der Hand hatte. Und dann gestern hier auf dem Platz, Loch 5, keine Regenjacke mit, kein Schirm mit und Hagel. Ich bin sofort wieder abgedampft. Das war es erstmal mit meiner Golfkarriere in Deutschland.
Ja, so. Aber Claudia, such den Fehler.
Ja, ich weiß. Ich musste mir das auch schon wirklich anhören. Ich weiß, es war ein bisschen gutgläubig.
In der erste Fehler ist schon nach der Toskana. Ja, fängt genau. Man hier bei 6 oder 7 Grad gar nicht erst an.
Hast du recht.
Es war der erste Fehler ist, überhaupt wiederzukommen.
Ja, das stimmt. Es war auch schon, als ich im Auto hinfuhr, dachte ich so, oh wow, nur 5 Grad. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin falsch angezogen. Ja. Nun ja, egal. Aber ich komme jetzt gerne zu den wärmeren Gefilden. Ja, ich war gerade in der Toskana. Also es ist zwar in der Nähe von Rom, weil die Toskana ist gar nicht so weit weg vom Latium. Das ist ja das Bundesland sozusagen oder das Land Italiens, in dem Rom liegt. Und zwar, ich war in der toskanischen Maremma. Maremma ist der südlichste Teil der Toskana und gar nicht so bekannt, zumindest nicht was Massentourismus angeht. Und in dieser Maremma, ganz in der Nähe von Rom, ist ein ganz tolles Golfresort, das Terme de Saturnia. Das ist einfach nicht eben einfach nur ein Golfplatz und ein Hotel, sondern es ist eine Therme, die ein wahnsinnig gesundes und tolles Wasser hat. Und zwar dieses Wasser ist eine natürliche Thermalquelle, die pro Sekunde 500 Liter direkt am Hotel heraussprudelt sozusagen, in der wohligen Temperatur von 37,5 Grad, also egal welches Wetter draußen ist, man kann da immer super schwimmen. Oder eigentlich schwimmt man da nicht, sondern das Witzige ist, in diesem mega riesigen Bad, was direkt am Hotel liegt, hängen eigentlich die Besucher dieses Hotels auf solchen Poolnudeln rum. Und Man sagt eigentlich, man soll nicht länger als 20 Minuten in dem Wasser bleiben, aber eigentlich waren alle ungefähr immer eine Stunde drin und hingen auf diesen Poolnudeln rum. Es war wirklich ein witziger Anblick, aber es ist eben ein wahnsinnig gesundes Wasser. Es hat so viel Mineralien und gute Stoffe drin.
Aber erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was übers Golfen.
Das ist, also wenn du in dieses Wasser gehst, ich muss noch mal was Wasser, 20 ja, Minuten ist wie eine halbe Stunde Stretching. Du solltest also vor deiner Golfrunde 10 Minuten schwimmen, dann bist du optimal gestretched. Und dann gehst du direkt aus dem Hotel rüber, 100 Meter auf den ersten Abschlag sozusagen. Und dort erwartet dich ein Golfplatz. Ganz schön, wie man das in der Toskana erwartet, in diese Hügel der Toskana mit eingebettet mit Pinien drumherum und Zypressen. Und wir hatten jetzt das Glück, dass es wohl 2-3 Wochen vorher relativ viel geregnet hat. Ich habe die Gegend also um Rom auch noch nie so grün gesehen. Und das bedeutete, dass auf diesem Platz 1 Milliarde Gänseblümchen blühten im Rough. Ihr könnt euch vorstellen, fürs Auge schön, für das Ballsuchen etwas schwierig. Wir hatten alle weiße Bälle. Wir haben, glaube ich, die Runde 18 Loch 7 Stunden gespielt, weil wir ungefähr 3 Stunden mit Bällesuchen beschäftigt waren. Also ich nicht, aber die Männer meiner Runde.
Ist klar.
Ist klar. Ich hab nur 2 Bälle verloren. Ich fand, das war ziemlich gut. Also es ist ein wahnsinnig schöner Platz. Er ist geozertifiziert. Die legen da unheimlichen Wert auf Nachhaltigkeit. Die wässern mit diesem Thermalwasser auch tatsächlich die Grüns einmal die Woche. So unter dem Motto, was für die Haut gut ist, ist wohl auch für die Grüns gut. Und die Grüns waren wirklich super in Schuss. Der Platz ist anspruchsvoll. Also er ist nicht groß hügelig, aber es sind eigentlich fast ausschließlich Doglegs drin. Du weißt immer, wenn du am Abschlag stehst, überhaupt nicht, wo du eigentlich hinschlagen musst. Die Fahne siehst du selten. Der Platz hat richtig Spaß gemacht zu spielen. Und das Gute ist, nur 10% der Hotelgäste spielen überhaupt Golf. Also der Platz ist eigentlich immer leer. Man braucht nicht groß Startzeiten buchen. Man kann fast immer einfach so spielen.
Und jetzt kommt die gute Nachricht. Wenn ihr euch das Ganze auch nochmal ansehen wollt, dann wartet auf unser neues Heft, Golf in Style. Ist nämlich auch drin vertreten, also Therme der Saturnia in der Toskana, von Claudia bereist, getestet. Also gibt es auch tolle Bilder dazu und natürlich auch, was das Hotel ausmacht, wie genau der Platz aussieht. Also ein paar Informationen dazu. Du hast uns jetzt den Mund, ich möchte es mal sagen, wässrig gemacht auf diesem Platz, logischerweise. Aber mehr dann dazu auf jeden Fall. Du bist noch dabei, schreibst den Artikel noch fertig. Bald in eurem Club, in unserer neuen Ausgabe Golf in Style. Claudi, dankeschön.
Ja, gerne.
Also wenn der Titel nicht das Wasser und die Poolnudel heißt, dann bin ich enttäuscht tatsächlich.
Ja,
ich finde es gut. Dann müsste ich tatsächlich nochmal umschreiben. Aber guter Hinweis.
Ich finde, jeder Golfplatz braucht eine Poolnudel. Das ist einfach...
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, wie weit ist es denn eigentlich bis zur Fahne? Jetzt mal hier, Sven, was hast du für ein Entfernungsmesser dabei?
Ich habe gar keinen dabei.
Seine Augen?
Ich habe meine Augen dabei und ansonsten achte ich tatsächlich auf die Entfernungsstöcke am Fairwayrand oder, was ich ganz gern habe, wenn es auf den Sprinklerdeckeln die Entfernung gibt, Anfang, Mitte und Anfang grün, Ende und Ende grün. Das sind so Sachen, wo ich drauf achte, aber ein Laser, eine Uhr habe ich nicht dabei.
Das stimmt, das kann ich bestätigen, weil du hast mich, als wir das letzte Mal gespielt haben, ständig gefragt, wie weit ist es eigentlich?
Ja, ich nutze das gern, wenn jemand das dabei hat. Und wenn es so ein hügeliger Platz ist, wo es ein Kart gibt und wenn es da drin sogar noch GPS gibt, nutze ich das auch gern. Aber ansonsten bin ich eher so ein Typ, der dann, ja, ich verlasse mich so auf mein Gefühl und auf meine Augen, weil es mich auch schon häufig, ehrlich gesagt, bei Mitspielern genervt hat, also die auch noch den 30-Meter-Schlag vorm Grün auch noch die Fahne anlasern, wo ich sage, ei. Das musst du jetzt auch ohne das Ding können. Und ich finde, teilweise stört es das Spiel, beziehungsweise macht es auch langsam.
Julius, wusstest du eigentlich, dass Sven so ein Schotte ist und sich kein Laser kauft und keinen Entfernung sieht? Nein, Quatsch. Ja. Wie machst du es, Julius?
Wusste ich das, weil als du im Skiurlaub oder als du einen Tag Skifahren warst neulich in Sierra Nevada, haben Sven und ich im Podcast genau darüber gesprochen, dass er keine Entfernungsmesser nutzt. Aber ich mach's anders. Ich habe tatsächlich einen Laser. Ich kann auch verstehen, was Sven sagt, so unter 60 Meter geht mir das auch auf den Sack, wenn da anfängt, jemand sein Laser rauszuholen, ob das jetzt 55 oder 65 sind, spielt dann Wedge dahin und gut ist. Abgesehen davon, bei so dem Durchschnittshandicap in Deutschland ist es eigentlich auch egal, ob das 130 sind oder 140, sagen wir mal ehrlich, das kann man eh jetzt nicht so ganz genau planen, die meisten Spieler, aber ich finde es halt gut zu wissen, wie weit ist es ungefähr, weil so ein bisschen Course Management einfach, ne, damit du weißt, okay, guck mal, ich sehe durch den Laser auch, die Fahne steht eher vorne, sind 130, aber ich sollte, habe auf jeden Fall dahinter 15 Meter Platz und davor gar nicht, dann nehme ich lieber einen längeren Schläger und liege 10 Meter hinter der Fahne, als 5 Meter zu kurz und noch im Vorgrün oder im Rough zu liegen. Deswegen, ich finde einen Laser schon ganz praktisch, aber ich laser auch wirklich dann nur eigentlich beim zweiten Schlag oder so. Also wenn dann jemand beim Abschlag auch noch den Laser auspackt und anfängt, Bäume zu lasern, denke ich mir auch, ey, guck einfach aufs Schild, das neben dir steht und gut ist.
Achtung, Eilmeldung.
Ja?
Matti Schmid spielt auf dem letzten Loch ein Birdie und verbessert sich auf den geteilten 21. Platz mit 4 unter Par fürs Turnier.
Super. Und damit projected 102. im Race to Dubai.
Sehr gut. Im Race to Dubai oder meinst du PGA?
Im FedEx.
FedEx Cup.
FedEx.
Hin und her hier. Ja. Zurück das zum Entfernungsmesser. Ehrlicherweise ist das ja eine idealisierte Vorstellung, weil in letzter Zeit spiele ich ja wie kaum noch Plätze, wo ein Schild ist und exakte Entfernungsangaben, wie weit ist es bis zu dem Bunker, wie weit ist es bis zum Busch, irgendwo die rechts und links stehen, vom Drive aus und ganz selten hast du auch auf den Sprinklern noch was draufstehen, weil die Leute natürlich auch wissen, oder die Golfplatzbetreiber wissen, die meisten Leute haben ihren eigenen Entfernungsmesser dabei. Ich benutze allerdings nicht einen Laser, sondern den eher ganz selten, sondern ich habe so einen kleinen, ohne dass das jetzt Werbung sein soll, so einen kleinen Bushnell Phantom Nummer 2. Und der sagt mir immer, wie weit ist es bis zum Ende des Grüns, das finde ich wichtig, bis zum Anfang des Grüns und Mitte Grün. Weil dann weiß ich, wie weit kann ich maximal schlagen, also welches Eisen kann ich maximal nehmen oder welches Eisen muss ich minimal nehmen. Und außerdem hat er auch noch so ein Layup, also wo du tippst in der Taste drauf, dann sagt er dir hier 173 Meter noch bis zur rechten Bunkerkante vorne und 192 Meter bis zur rechten Bunkerkante hinten. Also irgend so Kram. Das finde ich ganz gut, weil du warst ja schon, Stichwort Course Management, du musst ja schon wissen, wie weit kannst du das Ding schlagen. Und man verschätzt sich ja, gerade beim Driven verschätzt du dich ja total. Wie weit ist es? Dann geht's auch noch bergab und so. Also ich muss sagen, das ist schon eine enorme Erleichterung. Und ja, allerdings gibt's natürlich Spezialisten, die haben drei Sachen. Die haben eine Armbanduhr, die haben so einen kleinen Bushnell meinetwegen und einen Laser. Und dann gehen sie auch noch an der Seite, gehen sie auch noch zu den Sticks und messen alles aus. Also man kann sich da auch ein bisschen verunsichern lassen, wenn man nicht sieht, dass 5 Meter vor einem das Grün beginnt. Das muss man natürlich schon mal machen. Aber eines stimmt natürlich auch. Früher gab's das nicht. Und früher hat man natürlich auch aufs Grün gehauen, ne? Also ein bisschen Gefühl für Länge oder für die eigene Länge oder für die Topografie, sagen wir es mal so, ist schon verloren gegangen. Ja. Aber trotzdem bin ich dankbar.
Ja, also ich finde das Gerät, was du hast, finde ich auch cool, weil ich bin der Meinung, dass wir Amateure viel zu wenig Course Management betreiben. Also ich sehe kaum einen Amateur, also wirklich einen Hobbygolfer, ne, der auf einer Runde sagt, ah, guck mal, das, die Fahne steckt hinten rechts und hinten rechts ist auch ein Bunker noch hinterm Grün, dann spiele ich mal lieber den kürzeren Schläger und lege ihn vorne links aufs Grün, um sicher zu sein. Das macht kaum jemand. Viele sagen dann, ach guck mal, die Fahne ist 134, dann spiele ich jetzt mein Eisen 8, Eisen 9, was auch immer, was genau so lang geht. Das ist doch dumm. Also mal ganz ehrlich. Und deswegen finde ich so ein Gerät sehr sinnvoll, gerade weil ich finde, dass Amateure viel zu wenig Course Management betreiben. Und ich finde aber auch, was du sagst, früher hat man das nicht gehabt, ich finde mittlerweile hat man so ein Gefühl dafür, bevor man lasert und sagt, guck mal, ich tippe, die Fahne ist irgendwie 94, dann ist sie meinetwegen 98 oder 89, weil man hat mittlerweile, finde ich, echt ein gutes Gefühl für Entfernung durchs Golfspielen
bekommen. Kann doch Sven jetzt nochmal kurz gucken, bevor wir am Ende sind, wie ist denn, Matti, wissen wir jetzt, wie er abgeschlossen hat, wie sieht's aus bei Alexandra Försterling, wie ist sie jetzt reingekommen?
Warte, ganz schnell, sag ich dir ganz, ganz schnell.
Na?
Försterling.
Geteilte 40.
Geteilte 40. hat ein Über heute gespielt. Ja, aber geteilte 40. finde ich, also Runden 69, 71, 72, 73. Okay, hat immer einen Tick dazugelegt, aber finde ich trotzdem. Erstes Turnier LPGA gecuttet, 40. Platz. Sehr beachtlich, sehr anständig.
Aber Männer, bevor ihr das vergesst, ne?
Na.
Was ist denn euer Top und Flop der Woche?
Oh, habe ich was. Warte. Mein Top ist der Caddy von Robert McIntyre,
Oh,
der
den wollte ich auch nehmen.
Ja, ich
Mann,
bin das
das
jetzt erster dran.
Lauter
Gut, dass du
Willen.
fragst.
Du
Gut, dass ich als erster dran
Assi.
war. Also der Caddy von Robert McIntyre, der auf seinem Caddy-Bib, auf seinem Leibchen das Ergebnis vom letzten Ryder Cup hatte. 16,5 Europa, 11,5 USA. Finde ich bei einem PGA-Turnier. Also ein gewagtes Caddy-Bib, aber
Aber sehr
starke
geil.
Aktion.
Sehr, sehr geil. Fand ich auch. Ja, das war auch
So,
mein Top.
und mein Flop ist der DGV, der Deutsche Golfverband, der von der ersten Bundesliga bis zur Regionalliga jetzt Caddies verbietet. Also wer sich das ausgedacht hat, welcher Sesselfunktionär, also da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
Ja, das verstehe ich
Dem
auch.
können wir nahtlos zustimmen. Oder hast du noch einen anderen Flop, Julius?
Ja, ich habe noch einen anderen Flop, auch von der PGA Tour. Hat auch was mit dem Ryder Cup zu tun, der Mann Justin Thomas. Ich
Ja.
weiß nicht, ob ihr das am Samstag, also gestern jetzt von dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, gesehen habt, aber passt auf, der hat Putt-ähnliche Statistiken wie Julius Allzeit. Und zwar hat er auf seine 18-Loch-Runde 38 Putts gebraucht. Ja, das sind zwei, mehr als zwei pro Loch. Das ist für einen Profi extrem viel. Und er hat auf der 1, glaube ich, einen Putt gelocht, der war 2 Fuß 9 Inches, also ungefähr so ein 80 Zentimeter oder so.
Ja.
Und das war sein längster gelochter Putt an dem Tag. Der hat danach keinen Putt mehr gelocht, der länger war als 70, 80 Zentimeter. Er hat insgesamt Putts in der Insgesamtlänge von 22 Fuß gelocht auf 18 Loch. Das musst du dir mal reinziehen. Es ist unglaublich. Das war seine schlechteste Putt-Leistung seiner Karriere. Der tut mir
Sehr
leid.
tröstlich, dass wir an dieser Stelle auch erfahren, dass Profigolfer im Grunde auch Monatsteller-Charakter haben.
Ja.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, das war wieder die frische Ausgabe, grün und saftig, aufgenommen am Sonntagabend. Wir haben die Ergebnisse noch mit reinbekommen. hallo@golfandstyle.de. Wenn ihr Fragen, Tipps und Anregungen habt, freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ansonsten bleibt uns nur auf schönes Wetter zu hoffen, auf.
Ja, und da war er weg, der Hinnack. Wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche. Kommt gut rein, spielt ordentlich Golf, wenn das Wetter es erlaubt. Über Ostern soll es ja schön werden, habe ich gesehen. Von daher, also zumindest hier unten in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie es bei euch im hohen Norden ist. Aber ich wünsche euch schöne Ostern. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Woche.
Sommer, Sonne, sowas von besonders. Jetzt die coolen Mercedes-Benz Sommerhits entdecken. Über 4000 attraktive Vorführ- und Geschäftswagen aus unserem Bestand. Von A-Klasse bis V-Klasse, von Cabriolet bis SUV. Alle kurzfristig verfügbar, alle zu Top-Konditionen, alle für Sie bereit. Sommer, Sonne, Sommerhits. Nur bei Ihrer Mercedes-Benz-Niederlassung vor Ort.